I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
He is Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Willkommen zu Drüberquatschen, dem Film- und Audiokommentar-Podcast. Am Mikrofon sind wieder
Janina
und André. Wir haben uns heute einen Film rausgesucht, der heißt
Lola rennt.
Lola rennt von 1998, einer meiner Lieblingsfilme, die mich, glaube ich, schon ziemlich in meinem Filmgeschmack geprägt haben. Hattest du, bevor wir den gesehen haben, da noch eine Erinnerung dran, Janina, an den Film?
Bevor wir den jetzt wieder geguckt haben.
Bevor wir den jetzt wieder geguckt haben.
Mhm. Ja, an die rothaarige Lola, aber ich glaube, das meiste davon habe ich vergessen. Okay. Außer die Musik und irgendwie das Bild von Lola, von Franka Potente, wie sie rennt.
Mhm.
Ja.
Ja, mir ging es, glaube ich, ähnlich. Also ich habe auch vor allem Franka Potente im Kopf gehabt und auch die treibende Musik dazu, dass es ein relativ schneller Film war und dass es tatsächlich darum ging, dass die junge Frau dort viel durch Berlin gerannt ist. Ja, so ein bisschen meine Erinnerung vor allem nicht noch daran hatte. Aber wie gesagt, der Film ist ja auch immerhin von 1998 und wir sind jetzt im Jahr 2021. Warum haben wir den Film rausgepickt? Natürlich, weil er auch wieder Audiokommentare hat. Wir besprechen ja hier in dem Podcast nur Filme mit Audiokommentaren, weil wir beide große Fans davon sind. Auch genau darüber ja auch ein bisschen schwerpunktmäßig reden wollen nachher. So wie immer würden wir den Film einmal kurz zusammenfassen. Soll ich?
Die Kurzzusammenfassung ist Lola rennt.
Gut, dann sind wir damit fertig. Danke. Man kann es natürlich noch ein bisschen ausführlicher machen. Soll ich oder willst du? Dem Film geht es also um Lola, gespielt von Franka Potente und es geht um Moritz Bleibtreu, der spielt die Figur Manni und die beiden sind ein Paar und Manni hat 100.000 Mark verloren, die er einem Gangsterboss schuldet. Der wird gespielt von Heino Ferch in einer kleinen Nebenrolle. Und Manni hat Angst, dass der Gangsterboss ihn umbringt, wenn er das Geld nicht auftreibt. Und
er ruft aus einer Telefonzelle an.
Ja,
und Lola hat ein großes rotes Telefon mit Schnur, noch schön und Wählscheibe. Ne?
Richtig, stimmt. Ja, liebe junge Zuhörer, es gab früher mal Telefonzellen. Mitten auf der Straße stellte man sich dann in so einen Glaskasten und versuchte, andere Leute anzurufen. Das gab es mal. Genau. Und warum ruft er an? Ruft er eigentlich Lola an?
Um Lola zu sagen, dass er das Geld verloren hat und dass warum sie nicht da war und alles scheiße ist. Und während des Anrufs beschließt er, dass er jetzt den Supermarkt gegenüber überfällt. Und Lola sagt, nein, warte, ich denke mir was aus, mir fällt doch immer was ein. Und Manni sagt dann, okay, bis 12 Uhr Mittag warte ich noch und dann gehe ich darüber und raub den Supermarkt aus, weil sonst ist eh alles vorbei.
Genau, und dummerweise ist 12 Uhr in 20 Minuten.
Also ein bisschen Zeitdruck.
Genau. Also Lola, offensichtlich kann man das kann man aus dem Dialog so ein bisschen raushören, war immer die Problemlöserin in der Partnerschaft oder bei anderen Problemen, die da waren. Sie hat immer irgendwie eine Lösung gewusst und auch diesmal er sagt sie, komm, ich schaffe das, ich kriege eine Lösung hin, warte bitte auf mich. Und dann startet sie mit der Hauptbeschäftigung, die sie hat in diesem Film, mit Laufen. Und versucht also 100.000 Euro aufzutreiben, um Manni da rauszuholen aus dieser Misere. Das Einzige, was ihr eigentlich dabei einfällt, ist, zu ihrem Vater zu rennen, der in der Bank arbeitet und dort das Geld von ihm zu erbetteln. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen überlegt, wie wir das jetzt weitererzählen. Letztendlich ist es so, dass so die Hauptidee des Films, es gibt jetzt drei verschiedene Versionen eigentlich dieser Geschichte, wie Lola losläuft und versucht, das Geld aufzutreiben. Die müssen wir, glaube ich, nicht alle drei Varianten erzählen. Letztendlich ist es eben so, dass es drei verschiedene Ergebnisse gibt in diesem Film. Also drei verschiedene, im Englischen sagt man Outcomes, wie der Film ausgeht. Das kann man vielleicht so kurz zusammenfassen, dass in der ersten Variante die Figur von Lola, also die Figur von Franka Potente, die Lola stirbt. In der zweiten Variante stirbt der Namani. Und die dritte Variante ist dann die Happy-End-Variante, in der alles gut geht. Die drei Varianten, wie entstehen die drei Varianten?
Durch einen kleinen Unterschied, während Lola das Treppenhaus runterrennt, muss sie einmal irgendwo über einen Jungen und seinen Hund quasi drüber springen. Das andere Mal, weiß ich gar nicht, weicht sie ihm nur ein bisschen aus und das dritte Mal stellt er ihr ein Bein. Und das führt dazu, dass sie leicht unterschiedlich zeitlich versetzt und vielleicht auch von der Schnelligkeit unterschiedlich losläuft und dadurch auch die Geschichte sich ganz anders entwickelt, weil sie letztendlich auch unterschiedlich ankommt, bei der Bank zum Beispiel.
Genau. Dabei greift der Film ein bisschen die Idee vom Schmetterlingseffekt auf, den man aus der Physik bekannt ist, wo es um nichtlineare Systeme geht. Und dort beschrieben wird zum Beispiel eben durch diesen sogenannten Schmetterlingseffekt, den hat der Edward N. Lorenz beschrieben, mit der Frage, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Das ist eben so, dass beliebig kleine Unterschiede in den Anfangsbedingungen im Laufe der Zeit dann zu größeren oder stärkeren Unterschieden im System führen können. Ja, ein Doppelpendel ist da zum Beispiel auch so eine Variante davon, was da passieren kann, dass man eben tatsächlich versucht, ein System immer in den gleichen Ausgangszustand zu bringen und man trotzdem immer verschiedene Ergebnisse zu guter Letzt bekommt.
Nicht vorhersagbare, nicht vorherberechenbare Unterschiede beim Ergebnis, weil das System zu komplex ist oder die Gleichungen eben entsprechend nicht linear gelöst werden können.
Genau. Ich werde da ein bisschen was in den Shownotes auch zu verlinken. Da könnt ihr euch auch mal ein Video dazu anschauen zum Beispiel oder noch ein bisschen mehr nachlesen. Finde ich auch tatsächlich ganz interessant. Spielt zum Beispiel auch in der Wetterbeobachtung bzw. in der Wettervorhersage eine Rolle, wo diese Themen tatsächlich auch immer mit beachtet werden müssen. Genau, und also so ist es nämlich auch, dass ich eben nur allein eigentlich als Auslöser schon, dass das Laufen durch den Hausflur zu leichten Zeitunterschieden führt für Lola auf der Jagd nach den 100.000 Mark und dadurch es zu drei verschiedenen Varianten, drei verschiedenen Geschichten und drei verschiedenen Ergebnissen kommt. Wie fandst du denn jetzt, Janina, den Film, nachdem wir ihn nochmal gesehen haben?
Jetzt fand ich ihn erstaunlich, erstaunlich modern irgendwie.
Das habe ich auch gerade gedacht, ja.
Allein so dieser Titel am Anfang enthält viel grafisch und dynamisches, weil da ganz viele Leute laufen und man einzelne Figuren herausgehoben sieht, die man dann später im Film auch nochmal sieht und weil dann Lola rennt, aus diesen Menschen gebildet wird und tatsächlich ist das eben da noch kein animierter virtueller Effekt, sondern tatsächlich von oben gefilmt und eine Kamerafahrt, die dann quasi auf das Haus von Lola reinzoomt von Berlin. Und das haben die, greife ich mal vor, im Kommentar dann erzählt, dass sie das mit einem Hubschrauber gemacht haben. Und dann so reinzoomt, wie so aus einem Satellitenbild, fast in den Hinterhof und ins Haus rein, dass das wie so ein nahtloser Übergang ist. Und dann eben animierte Sequenzen mit rein, unterschiedliche Bildmaterialien, Filmmaterialien geschnitten, also so visuell doch sehr, sehr, ja, komplex und aber trotzdem die Geschichte unterstützend. So.
Ja. Mich hat so ein bisschen tatsächlich auch an Matrix schon erinnert, obwohl der Matrix erst später kam, glaube ich. Ich glaube, ein Jahr später kam der erste Matrix raus. Auch wahrscheinlich wegen der Bedeutung der Musik. Bei Lola Rent spielt Musik eine riesengroße Rolle, sehr, ne, sehr treibend. Gibt so ein bisschen die Geschwindigkeit des Films auch vor. Und bei Matrix, zumindest in meiner Erinnerung, ist das irgendwie auch so ähnlich, dass da auch so ein bisschen der Rhythmus des Films vorgegeben wird. Und das fand ich bei Lola Rent auch ganz besonders deutlich. Und es wird, glaube ich, auch in einem der Kommentare erwähnt, dass sie teilweise tatsächlich da Musik im Voraus schon produziert hatten, mit den Beats per Minute, die sie sich vorstellen für den Film, damit sie dann den Film auch so drehen können, dass also zum Beispiel Lola im richtigen Rhythmus rennt und so weiter, also dass das damit dazu passt, fand ich ganz interessant. Also da wurde auf eine sehr spezielle Art der Film zusammengestellt.
Sie haben nicht viel Musik im Voraus produziert. Er sagt, das hätte er gerne gemacht, aber sie hatten eben den Beat schon mal im Kopf sozusagen.
Sie hatten so ein bisschen Temp-Music, hatten sie sehr, ja. So hat er es genannt, ja. Ne? Irgendwie, die sie dann da verwendet haben. Ja, der Film ist von Tom Tykwer, also der hat Regie geführt. Einer der Köpfe der X-Filme, Creative Pool Firma. Einer der, ich glaube, mittlerweile größten deutschen Filmfirmen. Haben sie, ich glaube, irgendwann in den 90ern gegründet. Zusammen mit Wolfgang Becker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Dani Levy, genau. Und Dani Levy. Und das ist auch einer der ersten Filme eigentlich, den die produziert haben. Finde ich wirklich ganz interessant. Einer der wirklich ganz moderneren Ansätze, Filme zu produzieren. Da waren immer wieder spannende Filme dabei, die dort bei den X-Filmen hergestellt wurden. Zum Beispiel auch Gut bei Lenin ist auch von denen. Ich glaube, da hat, glaube ich, Wolfgang Becker Regie geführt. Müsste ich aber nochmal nachlesen. Aber auch zum Beispiel Agnes und seine Brüder, Alles Zucker, Sommer vorm Balkon, auch ein sehr schöner Film ist, finde ich. Das Leben ist eine Baustelle, aber auch zum Beispiel Cloud Atlas oder auch so etwas schrägere Filme wie High Alarm am Mögelsee oder auch tatsächlich einige Köln-Tatorte mit Ballauf und Schenk sind auch von X-Filme. Hatte ich irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, die produzieren nur fürs Kino. Ich fand ja auch das interessant, dass es so viele, also zumindest mir, sehr viel bekannte Schauspieler dort immer wieder begegnet sind im Film.
Ja.
Also wie es dir ging, meine Lieblingsnebenrolle war vielleicht Armin Rohde als Wachmann in der Bank.
Ja.
Weiß nicht, gab es bei dir auch, also einen, wo du dachtest, das fand ich ja cool.
Also den Joachim hat man ja nicht wirklich erkannt, aber das war irgendwie auch lustig.
Welcher Joachim? Joachim Krohl, meinst
Krohl,
du?
Krohl, ja.
Mhm. Ja. Genau. Ja, genau, das war toll. Ja, als Bettler, als Penner.
Als Penner, ja.
Geschminkt oder verkleidet, fand ich toll. Ja, war richtig gut. Nina, also weiß nicht, wer sich ein bisschen mit deutschen Filmen auskennt, der kennt dann auch Herbert Knaub oder Nina Petri, Susanne von Borsodi oder auch Ludger Pistor, die haben da mitgespielt und also echt gut besetzt gewesen, muss man schon sagen. Ja, ist übrigens nach einer Grundidee der Film.
Und Moritz Bleibtreus Mutter, die Monika heißt
sie.
Monika Bleibtreu hat einen ganz kleinen Auftritt auch.
Genau, ja. Sehr gut. Der Film ist übrigens nach der Grundidee von Christoph Kieślowski eigentlich so entworfen worden. Der Film, der hieß damals Der Zufall möglicherweise von 1981. Ja, der Christoph Kieślowski kennen, glaube ich, viele Leute, die sich mit Filmen beschäftigen. Vielleicht am bekanntesten geworden ist er, glaube ich, durch die Drei-Farben-Trilogie Blau, Weiß und Rot aus den 90ern. Und mittlerweile ist aber Lola Rent selbst auch eine Zitatquelle geworden. Also viele, 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 viele Produktionen nehmen Bezug drauf in den USA, also in Deutschland auch. In den USA zum Beispiel viele Serien. Also es gibt eine spezielle Simpsons-Folge, die Lola Rent zitiert, was ich ganz toll finde. Habe ich noch nicht gesehen, die habe ich jetzt nur gelesen. Janine und ich, wir sind die große Buffy-Fans. Da gibt es ein Intro.
Buffy, die Vampirjägerin, The Vampire Slayer.
Genau.
Ja.
Da gibt es auch ein Intro zu einer Folge, wo eine rothaarige Frau durch Frankfurt rennt zu einer sehr, sehr ähnlichen Musik. Ja, ganz, ganz toll. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, 2021 soll tatsächlich eine Bollywood-Variante von Lola Rent rauskommen. Lo Plapeta, wer mal nachlesen möchte, gibt es diverse Informationen dazu. Ich habe aber leider noch keinen Trailer dazu gefunden, wollte ich mir mal angucken, aber da habe ich tatsächlich nichts Passendes gefunden. Ja, und tatsächlich auch, fällt auch nochmal als Randinformation dazu. Also erstmal für mich persönlich ist es also tatsächlich der deutsche Film der letzten 50 Jahre. also der, glaube ich, einfach auch so filmkulturell wirklich richtig, richtig prägend war, auch international. Also allein in, zum Beispiel in den USA hat er immerhin 7,2 Millionen Dollar eingespielt, was schon eine ganze Menge ist für einen nicht-amerikanischen Film. In Deutschland waren es 12 Millionen. Ja, und also tatsächlich ist er als deutscher Film in den USA nach Das Boot und Das Leben der Anderen der erfolgreichste deutsche Film überhaupt. Und ja, wenn man so will, ist es eigentlich der einzige deutsche Film mit nicht historischen Bezügen, der in den Top Ten. Alle anderen haben die Nazi- oder die Stasi-Vergangenheit als Thema. Und das ist der einzige deutsche Film, der quasi nicht wegen der deutschen Vergangenheit Rolle spielt. Finde ich ganz, ganz interessant. Ein ganz gutes Rating hat er übrigens auch, Internet Movie Database von 7,6, das ist ganz gut und wird tatsächlich auch viel, viel geschrieben, hat über 700 Ratings, also Sleepy Hollow von Tim Burton hat so um die 1000 Ratings, also von der Größe, von der Menge her vergleichbar, finde ich interessant. Also es gibt offensichtlich viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und den interessant finden. Und auch im berühmten Sundance Filmfestival hat er den Publikumspreis bekommen, 1999. Finde ich auch ganz interessant. Achso, Janja, da stimmt noch eine Frage. Also der Film wurde ja in Berlin gedreht, ne? Spielt in Berlin, wird er ja auch gedreht, erkennt, also viele Berliner werden viele Orte dort erkennen, die kennt man dann schon. Der Mensch am Anfang, die Stimme, also es gibt ja diese, du hattest vorhin schon kurz erzählt, dass wie die Menschen sich dort versammeln und dann, was bilden sie eigentlich nochmal, was steht dann da?
Letztendlich Lola Rent.
Ja, ne, Lola Rent tatsächlich, genau. Rent. Und das wird unterlegt ja von einer Stimme, das ist die Stimme von Hans Petsch. Ich kannte das tatsächlich, ich kannte den nicht, aber du kanntest den auch, ne?
Als Stimme, ja.
Ja, genau.
Aber ich weiß nicht, was er
als Märchen
synchronisiert, Märchenerzähler.
Also er ist irgendwie wohl der Märchenonkel irgendwie schlechthin. Wohl war er in Westdeutschland bekannt. Also ich komme in Potsdam aus dem Osten, bin dann mit der Stimme nicht aufgewachsen, aber irgendwie kennen den wohl alle. Also der ist ganz, ganz, ganz berühmt wohl. Und tatsächlich, also du kennst ihn ja zumindest auch, also die Stimme kam mir zumindest auch bekannt vor, kannte die eher nicht so. Das wäre vielleicht nochmal interessant, auch nochmal kurz drüber zu reden und das nochmal kurz vorzustellen. Also Tom Tück war im Übrigen bis 2002 mit Franka Potente zusammen. fand ich ganz interessant. Kameramann Frank Griebe ist auch ein ganz, ganz großer in der deutschen Filmlandschaft. Der hat schon irrsinnig viele Filme gemacht und also wirklich ganz viele der bekannteren deutschen Filme, da war er mit dran beteiligt, zum Beispiel bei Herr Lehmann, den sicherlich viele kennen. Oder auch bei Das Parfüm, bei Cloud Atlas, jetzt aktueller 25 Kilometer pro Stunde. Oder Deutschland, ein Sommermärchen, bei all diesen Filmen, da war er als Kameramann mit dabei. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Der Frank Riebe ist einer derjenigen, mit denen nachher auch ein Kommentar kommt. Dann gibt es die Mathilde Bonfoy. Ich kann kein Französisch. Die hat tatsächlich mit Lola Rent angefangen. Das war ihr erster Film, den sie geschnitten hat. Und hat dann noch ein paar andere gemacht, oft zusammen mit dem Tom Tykwer. Und hat 2014 einen Oscar gewonnen für den besten Film. Also nicht als Cutterin, sondern gesamt als bester Film. Und zwar für den Dokumentarfilm Citizen 4 über Edward Snowden. Finde ich auch toll. Und interessanterweise ist es aber der letzte Film, den man von ihr findet, in der Internet Movie Database oder auch in Wikipedia. Keine weiteren Einträge dazu. Ich habe auch keine News gefunden, irgendwie, ob die gestorben ist oder irgendwas. Aber 2014 hört plötzlich ihre Arbeit auf. Mhm. Vielleicht hat sie ja auch ein Kind bekommen und widmet sich ihrem Kind oder keine Ahnung, was auch immer dann da die Erklärung dafür sein kann. Habe ich so zumindest bei einer kurzen Recherche nichts dazu gefunden.
Wann wurden die Kommentare aufgenommen?
Kommentare sind von, das hat er beim,
gesagt,
bei dem einen Kommentar hat das gesagt, was 2007. Ich vermute mal, der andere wird auch ähnlich sein. Es war, warte mal, kannst du mal kurz noch mal schauen. In dem Kommentar mit dem Kameramann ist meiner Meinung nach auch, hat er auch schon das Parfüm erwähnt. Ja, genau, das passt das. Der war 2006, das Parfüm. Und ich vermute mal, dass das mit der Cutterin, mit der Editorin wahrscheinlich ähnlich war. dass das vielleicht zum selben Zeitpunkt gemacht wurde. Ich bin nicht so ganz sicher. Also ich habe das, was wir haben, ist die Blu-ray. Die wurde 2011 rausgegeben, die wir uns hier angeschaut haben. Es gab noch eine frühere Version. Da waren zum Beispiel aber keine Kommentare dabei. Das kam also offensichtlich erst irgendwann etwas später dazu. Der Film selbst ist 80 Minuten lang nur, also wirklich ein sehr, sehr kurzer Film. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil mir geht es immer so, wenn ich Filme gerne mag, dann gucke ich sie eigentlich auch möglichst lange und möchte mich eigentlich dann nicht davon trennen. Und so ging es mir jetzt bei dem Film auch wieder. Das ist für mich tatsächlich einer der allerbesten Filme. Also mir geht es tatsächlich so, ich fand den wirklich auch jetzt immer wieder, fand ihn auch jetzt wieder toll. Hat ja wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, wenn sie so viel rennt, ist er eben schnell vorbei.
Ja, richtig. Ich habe irgendwo gelesen, warum fährt sie denn nicht Auto?
Nicht jeder Mensch hat ein Auto.
Fand ich so. Manchmal ist das ja. Manchmal gibt es ja tatsächlich auch ganz einfache Lösungen für Probleme, die in Film aufgeworfen werden, an die man dann irgendwie erstmal gar nicht denkt. Okay. Janja, was magst du noch was erzählen oder noch was fragen oder so zu dem Film selbst? Ist noch irgendwas, was du anmerken willst?
Nö, ich glaube, das kann man auch während der Kommentarbesprechung nochmal machen. Mhm. Ich würde zu den Kommentaren gehen.
Okay. Kommentare, genau. Der erste Kommentar ist der von Tom Tykwer, dem Regisseur, und Frank Griebe, dem Kameramann. Was ist dir da was in Erinnerung geblieben oder soll ich mal anfangen? Also vielleicht noch ganz kurz zu Tom Tykwer. Der ist, fand ich weiß gar nicht, ich glaube, das wurde nicht in dem Kommentar erwähnt, aber das fand ich auch nochmal ganz, ganz bemerkenswert. Der war auf diversesten, also auf verschiedenen Filmhochschulen und ist überall gescheitert. Also die haben überall, also niemand hat offensichtlich sein Potenzial und sein Talent erkannt. Mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, so kann es auch mal sein. Wie dann so manchmal auch die Lebensläufe so sein können. Ich fand diesen Kommentar super gut. Also er hat mir richtig gut gefallen. Die beiden haben sich, finde ich, über den Film unterhalten. Also man muss dran denken, das war 2007. Das heißt, das ist fast 10 Jahre her gewesen, seit der Film fertiggestellt wurde. Und ich fand, die haben sich darüber unterhalten, als wäre es gestern gewesen. Hm. Da war noch so viel präsent von der Produktion, wie sie was gemacht haben. Fand ich toll. Gibt mir auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass das eben nicht nur so Fließbandproduktion ist, sondern dass das wirklich, also so ein Film schon auch, dass man da viel reinsteckt als jemand, der sich mit dem Film beschäftigt, ne, dass das so in Erinnerung bleibt. Ich meine.
Ja, also ich fand ganz spannend, dass er relativ schnell zustande gekommen ist, ne, was Sie auch erzählt haben, vom Drehbuch bis zum Film selber. Mhm. Gar nicht so viel Zeit, ein paar Monate
ja,
irgendwie genau. Nur vergangen war.
Drehbuch hat übrigens auch Tom Tykwer geschrieben.
Ja, er hat das selber geschrieben, genau. Und meinte, er wäre ein einfacher Film gewesen. Und hat der Kameramann, wie heißt er?
Frank Griebe.
Frank Griebe hat dann widersprochen, aber meinte eben so, haben sich so ein bisschen gestritten und dann haben sie sich drauf geeinigt, ja. Er war nicht in dem Sinn nicht so kompliziert, dass man sehr viel Set gebraucht hat oder dass man irgendwie jetzt noch Kunstschnee irgendwie herschaffen musste oder sowas, sondern sie haben halt relativ viel draußen gedreht und das wohl auch relativ einfach versucht zu machen und haben eben auch Berlin dann für sich sprechen lassen als Kulisse. Das fand ich irgendwie ganz lustig, dass es sich da so ein bisschen gestritten haben, ob das jetzt einfach ist oder nicht. War wohl auch viel Storyboard und die Animationssequenzen, da haben sie gesagt, da mussten sie am Anfang eben schon was produzieren, damit das in einem Fernseher zu sehen ist und dann geht das quasi in die Animation über. Das mussten sie schon vorproduzieren, aber die waren noch gar nicht fertig und dann haben sie irgendwie so einen Loop geschnitten für diese Fernseh- oder für diese Zwischensequenz und so, also dass das irgendwie so alles ineinander gegriffen hat und dass es trotzdem natürlich sehr geplant war, weil das so ein hart strukturierter Film ist und sich natürlich Sachen wiederholen und das auch irgendwie halbwegs vom Timing her passen muss und man irgendwie den Überblick behalten muss, wer in welcher Sequenz Lola wo ist und was wann passiert und wer mit wem irgendwie interagiert und so. Also das stelle ich mir ganz lustig vor, dass sie dann so eine riesen Tafel hatten, wo sie das alles irgendwie versucht haben, sich selber nochmal aufzuhängen und aufzuschreiben, um da überhaupt durchzusteigen, was sie gerade gedreht haben und wo sie noch hin müssen.
Ja. Es gab ja mal früher in der Tageszeitung, in der Taz, eine die Reihe, die würsten Grafiken der Welt. Du meinst, da hätten sie sich auch viel bewerben können?
Ich denke schon.
Ja, kann gut sein. Das stimmt. Also auch weil das, glaube ich, auch wieder mit dem Timing so viel zu tun hat und mit dem Rhythmus und so. Und ich glaube, der Tom Tykwer, der hatte schon ein ziemlich konkretes Konzept im Kopf von dem Film, wie das aussehen soll. Und dann ist es, glaube ich, noch umso wichtiger. Es gibt ja auch so Filme wie von Andreas Dresen, ja, zum Beispiel, ne, der seine Schauspieler einfach quasi zusammensetzt und ihnen grob die Geschichte vorgibt.
Und sie viel improvisieren, ja.
Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich. Ne? Da hältst du dann als Kameramann drauf und guckst dann, was du mitnehmen kannst. Aber das ist hier, denke ich, ganz anders gewesen. Aber auch interessant, weil ich meine, es wird ja, hatten wir ja gerade schon erklärt, es wird ja im Prinzip dreimal dieselbe Geschichte erzählt, ne? Aber es ist eben so gut wie nie so oder gar nicht so, bin mir nicht ganz sicher, dass diese Sequenzen tatsächlich immer wieder verwendet werden, sondern die wurden auch tatsächlich dann auch mehrfach gedreht. Ne? Also es ist nicht so, dass man sich sagt, also komm, wir machen einen billigen Film, indem wir einfach
sie dreimal an der S-Bahn lang oder an der U-Bahn lang laufen lassen. Nee, das ist schon immer anders. Oder zumindest haben sie so viel gemacht, dass sie drei verschiedene Sequenzen draus kriegen. Also haben so viel Takes in der Situation gemacht, dass sie so viel raus. Ich meine, sie mussten sie natürlich auch gucken, Lola, also Franka Potente war zwar eine gute Läuferin, hat auch trainiert dafür für den Film und hatte irgendwie eine Lauftrainerin, aber die kannst du halt auch nicht stundenlang am Stück irgendwie rennen lassen. Deswegen musst du natürlich auch immer irgendwie gucken, wie man das dann unterbringt, dass sie trotzdem die ganzen Strecken schafft.
Ja. Ja. Hat sie nicht auch erzählt, dass sie irgendwie, weil sie so schnell war, also tatsächlich auch so überrascht war, dass sie irgendwie auch hinterherkommen mussten immer mit der Kamera und das auch gar nicht so einfach war.
Diverse fahrbare Untersätze ausprobiert und irgendwie ein Quad irgendwie war dann wohl das Beste, wo sie zu sechst auf so einem Quad drauf hingen und sie begleitet haben und sie, damit sie halt auch immer im Bild und im Fokus ist und das, du meintest doch, dass dann irgendwie der dafür verantwortlich war, irgendwie mit ihr gelaufen ist oder irgendwie so, ne, dass der arme Kameraassistent immer mitrennen musste oder so.
Genau. Ja, lustig fand ich, also sie hat ja Fitnesstrainerin, ist echt viel gelaufen, war wohl auch echt wahnsinnig sportlich, zumindest zu der Zeit. Ja, aber trotzdem hat sie wohl in den Drehpausen und vor allem auch nach Drehschluss wohl sie irgendwie eine Zichte nach der anderen sich reingepfiffen. Ja. Auch ziemlich viel geraucht, wohl trotzdem. Also, aber das muss ich ja nicht ausschließen. Früher war das ja zumindest bei Fußballern nicht ganz unüblich, dass man noch geraucht hat. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so vorstellbar.
Und was sie noch zum Entstehungsprozess gesagt haben, fand ich auch ganz spannend, dass eben die X-Filme oder X-Production zu dem Zeitpunkt ziemlich viel Schulden aus den vorherigen Filmen hatten, weil sie da übers Budget gekommen sind und dass sie dann die Lola-Rent-Geld, was sie eingetrieben haben, quasi erstmal zum Bezahlen der alten Rechnungen genommen haben und deswegen auch so schnell sozusagen in diesen Film rein, also einer der Gründe, wieso sie so schnell in diesen Film reingesprungen sind, um nicht komplett pleite zu gehen, weil sie 1 Million Mark Ausstände hatten oder irgendwie so, ne?
Ja. Ja, 1,5 Millionen Dollar hatte der gekostet in der Produktion etwa. Also irgendwie, ich glaube, 3 Millionen Mark hatten sie auch gesagt.
Nee, sie hatten 100.000 Schulden. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Die Zahl habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Aber also relativ viel Geld, was sie jemand anderes aus den vorherigen Filmen geschuldet hatten.
Genau. Ja. Der Film hat, glaube ich, so 3 Millionen gekostet, letztlich jetzt, Lola Rent. Und hat ja dann irgendwie 20 Millionen oder sowas gebracht. Also dürfte dann nicht so schwer gewesen
sein. Die nächsten Filme konnten sie ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Ja, finde ich, also das sind so die Dinge, die mich dann schon auch interessieren, genau bei so Audiokommentaren. Deshalb liebe ich sowas auch.
Wenn man nur so nebenher noch so Details und Hintergründe erfährt.
Ja. Ich weiß nicht, wie fandest du das? Ich meine, es gibt ja immer so, Also sind ja wirklich Audiokommentare, sind ja qualitativ wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Also abhängig davon, wer das macht natürlich und wie viel die reden und wie viel sie noch in Erinnerung haben. Also ich habe jetzt auch nicht der erste Audiokommentar, den ich jetzt hören würde, wo es heißt, oh nee, habe ich keine Erinnerung mehr dran, ich weiß gar nichts mehr. So, ja. Wo man sich dann denkt, ja, warum machen die das dann überhaupt? Ja,
weil sie Geld dafür kriegen.
Vielleicht. Und das fand ich jetzt tatsächlich wirklich gut und die beiden waren so engagiert auch noch. Und
die hätten noch viel mehr erzählen können, ja. War der Film schon zu Ende dann irgendwann genau. So, ne? Also haben viel drumherum erzählt und ab und zu sind sie dann in die Szenen gesprungen und gesagt, jetzt muss ich mal kurz hier was dazu sagen. So, ne?
Also ich fand es auch, dass sie es einfach gut gemacht haben. Also wirklich viel erzählt. Man hat jetzt auch, oder mir ging es zumindest so, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so ein, dass sie geschwafelt haben und auch nicht so ein total verschwobelten Künstleranspruch hatten, ne? Sondern wirklich
so ein bisschen handwerklich genau. Erzählt haben auch zum Teil.
Genau.
Ne?
So. Ja.
Oder über die Sets haben sie manchmal was erzählt. Oder was ich halt ganz spannend fand, was man mitkriegt, was mir aber nicht so bewusst geworden war, dass sie die verschiedenen Szenen und Sequenzen unterschiedlich gedreht haben. Also dort, wo Lola und Manni im Bild sind, gibt's ganz krasse Farben und Lola mit ihren roten Haaren und dieser grünen Hose und mit den unterschiedlich farbigen Tüten, wo das Geld drin ist und so, ne, also irgendwie so farblich so Akzente gesetzt haben auf Film und dann gibt's Szenen, wo die beiden nicht im Bild sind und von denen sie nichts mitkriegen, wo andere Protagonisten sich unterhalten, unabhängig von denen, die werden dann auf Video gedreht, das sieht dann auch anders aus, also optisch.
Körniger und auch so richtig aus.
Dann haben sie noch erzählt, dass sie irgendwie mehr zufällig eine uralte Videokamera dafür irgendwie aufgetrieben haben und dann haben sie, was wir auch noch nicht erzählt haben, was auch so eine Besonderheit ist in dem Film, da machen sie so eine Forecasting, nein, wie haben sie es genannt? So ein Vorwärtsblick in die Zukunft.
Foreshadowing,
ich weiß es nicht. So ein Blick in die Zukunft von neben, noch nicht mal Protagonisten, sondern von Figuren, die die beiden treffen oder vor allem die Lola trifft und von einer Frau, die sie fast anrempelt und dann gibt es halt drei verschiedene Lebensausgänge, die komplett unterschiedlich sind und wo man echt so ganz absurde Szenen zum Teil da drin hat. Und die werden dann als Fotos so klack, 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 wie so Polaroids nacheinander gesetzt. Und dann kommt so ein ganz kurzes Und dann dazwischen geschnitten. Und das kriegt man eigentlich gar nicht mit, wenn man nicht in der Sekunde irgendwie hinguckt. Und dass das so eine Zukunftsvarianten sind. Das ist auch optisch ganz anders. Und dann gibt's noch so, wie so dann gibt's so echte Rückblenden in Schwarz-Weiß. Das, was Manni erzählt, was ihm passiert ist zum Beispiel, ist dann in Schwarz-Weiß. Und dann gibt es noch so eine Zwischensequenz zwischen diesen drei Versionen, wo sie so eine zweimal so eine rote kurze Beziehungsszene irgendwie, wo sie im Bett liegen und sich unterhalten. Und das ist so in ganz rot gehalten. Also
beleuchtet, ne? Hat er, glaube ich,
der Kameramann gesagt. Ja, auch rot beleuchtet, genau. Und das erzählen sie zum Teil dann in dem Kommentar und man sieht das beim Gucken, aber also mir wurde das dann erst bewusst durch den Kommentar und dann dachte ich, das stimmt, deswegen ist das so, ne? Also, man kriegt irgendwie mit, dass es anders ist, aber was genau, weiß man dann eben durch den Kommentar.
Genau, ich notiere mir hier gerade eben nochmal was, weil ich das auch eigentlich, das hatte ich bisher nicht notiert, aber das fand ich auch interessant, was immer wieder Thema zwischen den beiden. Das eigentlich, die haben eigentlich fast alles haben sie in Camera gemacht, ne, wie sie es genannt haben. Also es sind ganz wenig Post-Production-Geschichten dabei gewesen. Die haben ganz viel versucht, quasi mit der Kamera, mit dem Celluloid, also ist ja noch nicht digital produziert, sondern noch auf echtem Film, dass sie wirklich versucht haben, ganz viel mit der Kamera oder mit dem Celluloid zu machen. Das fand ich auch interessant.
Was sie halt auch genutzt haben, ist so Splitscreen, ne? Was ja auch dann. Also was dadurch wirkt es auch recht dynamisch und modern und wo halt Manni und Lola so gegeneinander geschnitten sind zum Beispiel.
Genau.
Und dann so eine Uhr, die noch die letzten Sekunden vor 12 zeigt und ob sie sich jetzt treffen oder nicht oder was dann passiert. Ja. Und dann haben sie das schon aber auch gestoryboardet und haben versucht dann Lola, die rechts im Bild ist, dann auch rechts im Bild, aber im Zentrum des Bildes zu halten, dass sie die gut zusammenschneiden kann, können. Ja, also es ist schon viel, viel in diese strukturelle Ebene mit in, oder vorgeplant und vorgedacht worden.
Mhm. Ja. Ja, scheinen auch beide große Hitchcocks-Fans zu sein. Zumindest wurde auch da, also in jeden guten Film gehört der Vertigo-Effekt offensichtlich rein, den sie da auch mit drin verbaut haben. Das ist ein toller, also ein interessanter, ein bisschen creepier, ein bisschen gruseliger Effekt, finde ich. Der ihm wohl, also zumindest bekannt geworden ist durch Alfred Hitchcocks Vertigo, wohl irgendwie, oder man nennt ihn wohl auch Dolly-Effekt, wo letztendlich wohl gleichzeitig sowohl ein Zoom als auch eine Kamerafahrt stattfindet. Und im Prinzip ist es so, dass der Zoom und die Kamerafahrt sich gegenseitig ausgleichen. Was
gegenläufig sind.
So. Genau, gegenläufig sind, ja. Und dadurch, also sprich, das Objekt selbst dann im Fokus bleibt und in der Mitte des Bildes bleibt und ähnlich groß bleibt, aber sich die Umgebung drumherum dadurch ändert. Auch ganz interessant, kann man auch mal nachlesen. Gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag dazu zum Dolly-Zoom. Ganz interessant, gibt es auch eine kleine Animation dazu, wie man sich das vorstellen kann. Ja, ich fand, die waren einfach so entspannt, fand ich. Also die haben wirklich so entspannt auch gesprochen. Also man hatte wirklich das Gefühl, die verstehen sich auch gut. Wir haben ja auch noch viele, viele Filme zusammen gemacht bis jetzt. Also die scheinen sich, also mein Gefühl, nicht nur professionell, sondern
gut zusammenzuarbeiten und sich zu verstehen.
Ja. Genau. Haben sich gut ergänzt irgendwie und haben, glaube ich, einfach auch so eine gemeinsame Ebene, war so mein Eindruck, dass sie eben tatsächlich auch deshalb vielleicht auch besonders gut zusammenarbeiten. Ne, fand ich toll. Also fand ich einen richtig, richtig gute, richtig, richtig guten Kommentar. Also da habe ich viel mit rausgenommen.
Und auch so ein bisschen so Reflexion, aber auch so ein bisschen so Reflexion, wie der Film aufgenommen wurde, auch zum Beispiel, dass Lola eben wild durch Berlin rennt und dabei springt. Also man kann keine Route nachverfolgen und das ist völlig willkürlich, in welchem Stadtteil welche Szene sozusagen spielt. Aber sie meinten eben, ja, aber es ging eben mehr darum, dass sie die Orte und wie die Orte aussehen und ne, also wirklich wie so eine Kulisse irgendwie mehr gesucht haben. Und dass es auch so eine Momentaufnahme von Berlin ist, weil ja gerade in Berlin-Mitte extrem viel passiert ist und man sieht die Friedrichstraße und was auch immer, also und relativ leer und da sind noch nicht irgendwie Starbucks und sonst wie die ganzen Klamottenläden, die hatten da noch alle nicht ihre Dependancen und das sind relativ wenige Menschen auf der Straße und lauter Baustellen im Hintergrund und dass das schon so ein Zeitdokument dadurch auch wird.
Das war noch vor dem großen Berlin-Hype, noch bevor irgendwie Berlin so richtig international auch bekannt wurde. Also wo, es gab ja eine Zeit lang, wo viele Amerikaner nach Berlin gezogen sind, junge Amerikaner, wo Prag eigentlich, also Prag war ja eine Zeit lang so ein bisschen ein Sehnsuchtsziel vieler Amerikaner, junger Amerikaner und dann ist das irgendwann Berlin geworden und das war wohl im Prinzip zum Anfang davon dann auch, also als der Film gedreht wurde. Finde ich, ja, das genau, ja, aber stimmt. Mit dem Hype kam dann wahrscheinlich auch Starbucks und Co. dann nach und nach nach Berlin. Ja, ich komme ja aus Potsdam, das ist ja Nachbarstadt von Berlin und ich kenne dann da auch natürlich einige, oder kannte da einige Ecken. Du hast ja auch mal eine Zeit lang in Berlin gelebt. Das vielleicht dann spielt sicherlich auch noch so ein bisschen eine Rolle, dass man sich in dem Film dann so ein bisschen, naja, vielleicht nicht heimisch fühlt, aber es so wirkt halt nicht wie irgendeine abstrakte Stadt, in der der Film spielt, sondern das kommt einem halt bekannt vor. Also ja. Das spielt sicherlich damit eine Rolle, dass man sich da emotional so ein bisschen mit dann verbunden
fühlt. Wobei so ganz bekannte Orte überhaupt nicht auftauchen. Ne? Also das Brandenburger Tor oder was auch immer.
Nee, glücklicherweise. Also
so ganz ikonisch nicht, aber man sieht eben eindeutig Frankfurter Allee oder was auch immer.
Genau.
So.
Ja, Oberbaumbrücke, glaube ich, war es, ja, ne? Genau. Die zum Beispiel sieht man auch. Und genau, so ein paar Punkte, die man als Berliner sicherlich kennt. Ja, also alles in allem wirklich ein Kommentartrack, den man total empfehlen kann. Ne?
Ja, und aber eben auch trotzdem dann so ein paar Sachen, wo sie eben auf Kamera oder auf Schnitt, also Schnitt kommt ja dann später nochmal, aber eben auch auf so Komposition und was schwierig war jetzt dort oder dort zu drehen oder dass sie dann die ganzen Szenen, die im Innern der Bank spielen, an einem Tag runtergerissen haben, so nach dem Motto und dann echt fertig waren und lustige Nebengeschichten, dass Tom Tykwer dann im Rollstuhl irgendwie den 100 Meter langen Flur hoch und runter geschoben wurde den ganzen Tag, weil er sich da gerade den Fuß verletzt hatte. Und also einfach so lustige Nebengeschichten, ne, zur Entstehung des Films.
Ja, genau. Also eine der Geschichten, die erzählt er in beiden Kommentartracks, ist die mit der Krankenwagenszene.
Die ist aber auch sehr eindrucksvoll. So, ne?
Ja, wobei ich jetzt konkret das meine, dass er eben sich da selbst bezichtigt hat, dass er da nicht gut medizinisch recherchiert hat, weil dort der Sanitäter eine Herzdruckmassage bei jemandem vornimmt,
schon gucken kann.
der durchaus bei Bewusstsein ist.
Ja, der wäre da nicht so ruhig dagelegen. Ja,
etwas irritierend.
Genau, das ist mir aufgefallen, aber auch aufgrund so einer privaten Geschichte zur Herzdruckmassage. Aber was zum Krankenwagen, zu dieser Krankenwagenfahrt auch noch zu sagen ist, der fährt nämlich in einer Sequenz durch eine riesige Glasscheibe, die gerade über die Straße getragen wird. Und das sind natürlich Stuntmen und Women, die dann diese Scheibe tragen. Aber dann haben sie eben so ein technisches Detail noch erzählt. Man sieht, wie der durch diese Scheibe fährt und natürlich in Zeitlupe, wie diese Scheibe in Tausende von Scherben zerspringt. Und letztendlich hat das nicht der Krankenwagen gemacht, sondern eine Sprengladung, die kurz vorher gezündet wurde, weil das sicherer war und auch besser garantieren sollte, dass diese Scheibe auch wirklich so zerspringt, wie man sie haben will. Und wenn man ganz genau hingucken würde, würde man es sehen, dass sie ganz kurz vorher diese Sprengladung gezündet haben. Mhm. Und der Krankenwagenfahrer ist aber der Stunt-Koordinator, der kriegt da ganz kurz einen Auftritt mit, ja, als Krankenwagenfahrer. Ja, das ist ganz spannend, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, daran erinnere, habe ich mich auch noch erinnert, als ich dann das erste Mal diesen Krankenwagen gesehen habe und diese Scheibe, dachte, ja, stimmt, das war schon cool gemacht. Ja,
ja, die Scheibe, die ist ja, die wird, glaube ich, von wie vielen 6, Leuten getragen?
8,
also eine riesen Scheibe ja auch. Ne?
9 Leute, ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie so 4 Meter lang oder irgendwie sowas, ne? Also ein Riesending, ja. Und die kann man natürlich dann schon ziemlich spektakulär zerstören, ist ja klar. Sehr effektvoll. Können wir hier abbinden jetzt, oder? Was meinst du?
Ja, lohnt sich anzugucken. Lohnt sich sowieso nochmal, den Film zu gucken.
Ja, auf
jeden
Fall.
Aber mit den Kommentaren noch mehr.
Ja, wer sich zumindest eben genau für sowas interessiert, ja.
Ja, sonst haben sie schon längst abgeschaltet.
Ja, also vielleicht noch so, das ist genau so ein Punkt noch, der auch noch erwähnt wurde nebenbei. Also die Lola geht dann irgendwann noch ins Casino und spielt dort. Und da haben sie einen Croupier, der tatsächlich ein echter Croupier ist und kein Schauspieler, haben sie dann in dem Film drin. Und der ist echt super. Mir war das auch gleich aufgefallen. Ich fand den so gut, so überzeugend, dass er gespielt hat.
So souverän, ja.
Und dann wird tatsächlich das dann auch noch bestätigt, dass der ein echter Croupier war. Und offensichtlich mit einem auch ganz guten schauspielerischen Talent.
Ja, oder einfach eben gut da reingepasst hat in diese Szene. Ne? Das hat er auch in beiden Kommentaren nochmal gesagt.
Ja. Genau. Ja, was ich auch toll fand, war, ich hatte mir das schon notiert, dass wir machen das ja immer so, wir gucken den Film erst einmal ohne Kommentare, schauen uns den an und dann gucken wir uns die Kommentarversionen an, wenn es mehrere gibt. Ich hatte mir beim Gucken des ersten, also der nicht kommentierten Variante, aufgeschrieben, was meine Lieblingsszenen tatsächlich diese roten Szenen sind, also diese Zwischenszenen zwischen den Versionen. Und tatsächlich meinte der, ich glaube, es ist Tom Tykwer. Man kann ja manchmal nicht so ganz die Stimmen dann zuordnen in so Audiokommentaren, aber ich glaube, es ist der Tom Tykwer, meinte dann auch, dass es auch eigentlich seine Lieblingsszenen sind, die ja eigentlich gar nicht so viel mit der Handlung des Films selbst zu tun haben, aber ich finde die auch gut geschrieben. Also ich mag einfach auch die Unterhaltung dazu.
Diese schrägen Dialoge, die so irgendwie aus dem Leben trotzdem gegriffen sind.
Ja. Genau. Das hat mir, also fand ich tatsächlich auch wirklich auch sehr, sehr, sehr nett. Genau, dann haben wir das durch, diese Kommentarvariante, dann können wir ja nochmal uns über die zweite Version unterhalten, den zweiten Kommentar. Das ist auch wieder mit dem Tom Tykwer und der unterhält sich aber zusammen mit der
Katharin
Mathilde Bonfoy.
Mathilde, ja. Die tatsächlich einen recht französischen Akzent, aber sehr gut Deutsch spricht.
Ja, wirklich, tatsächlich, ja. Ja, in Frankreich geboren, lebt in Berlin, also zumindest hat während des Filmes, ich weiß nicht, ob sie immer noch in Berlin lebt, aber zumindest lange genug in Berlin gelebt, genau, und hat dann da sicherlich gut Deutsch gelernt. Also genau, und also die ist super gut. Ne? Also man, ja. Also Grammar, ich glaube, die hat irgendwie quasi, also ja. Also,
nein, einen ganz leichten Akzent, genau. Sonst merkt man davon nichts. Ja. Also wirklich,
perfektes Deutsch
wirklich
gewesen.
Super, ja.
Also mir geht es zumindest manchmal schon so, dass ich so bei Kommentaren, wenn das in amerikanischen Filmen, so amerikanische Kommentare, also was ich der Regisseur, wenn der aus Texas kommt oder so, dann finde ich es manchmal etwas schwierig zu verstehen.
Ja.
Aber das ist bei ihr jetzt wirklich kein Problem. Ja,
kann man bei beiden sehr gut, also bei beiden Kommentaren sehr gut zuhören.
Mm, genau. Ja. Ja, und die beiden, da hat man auch das Gefühl, dass da so eine Verbindung da ist, so fand ich. Ne? Die haben auch so, man hat wirklich gemerkt, das klappt irgendwie, das passt zusammen und die haben auch so eine Verbindung. Ja. Was auch sich darstellt, wenn man sich das anguckt, die hat die Mathilde Bonfort hat auch in vielen, vielen Filmen mit dem Tom Tykwer noch zusammengearbeitet.
Ja. Und was ich ganz spannend fand, die hat erzählt, dass sie das Drehbuch vorher nicht gelesen hat. Mhm. Und dass sie sozusagen am Anfang ganz lange Zeit darauf verwendet haben, sich alle Muster anzugucken. Sie haben sich wirklich dann irgendwie alles zu diesem Film einmal angeguckt, bevor sie angefangen haben zu schneiden und bei
6 Wochen lang,
ja,
hatten sie gesagt.
Aber 6 Wochen nur vorher angucken, ja. Oder? Aber die hatten die nicht 6 Wochen zum Schneiden? Nee, das haben sie länger, da müssen sie ja wesentlich länger geschnitten haben. Ja. Aber eben nicht so wie sonst schon mal, dass man wie so einen Vorcut macht an dem Abend noch oder wo eben am Tag gedreht wird und der Cutter dann die Nachtarbeit macht und dann am nächsten Morgen schon wie so ein Rohschnitt irgendwie da ist, sondern sich wirklich alles quasi nach Drehschluss, die haben auch nichts über Nachdrehs oder so erzählt, ne?
Nee.
Die haben einfach aus dem Material, was sie dann hatten, das gemacht, was dann zu sehen ist.
50 Stunden hatten sie gesagt.
Ja,
hatten
stimmt,
sie 50 stimmt. Stunden Filmmaterial.
Ja. Und dass sie beide ziemlich viel Freude trotzdem daran hatten. So, das haben sie, glaube ich, beide so bestätigt. Ja.
Ja, was ich interessant fand, dass sie haben sich ja so ein bisschen so über die verschiedenen Blicke aufs Schneiden auch unterhalten. Also der Blick des Cutters und der Blick des Regisseurs aufs Schneiden. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie sagt, ja, also sie kennt das, sie kennt nichts anderes als das Material. Sie hat nicht die Dreharbeiten gesehen. Ne? Sie weiß, sie kannte in dem Falle kannte sie auch das Drehbuch gar nicht, sondern sie kennt nur das Material. Und das ist jetzt so wie so ein, eigentlich auch ein bisschen wie so ein Puzzle. Du hast jetzt ganz viele Puzzleteile und jetzt musst du daraus ein Bild zusammensetzen. Und mehr hat sie nicht.
Und hat das auch als recht aggressiv beschrieben, ne? Was sie dann da draus macht. So, ne? Und,
ja, du schmeißt
klar,
ja ganz viel weg.
Wenn er das Drehbuch geschrieben hat, er hat das alles organisiert, er hat sich die Drehs und alles gemacht, ne? Als Regisseur und weiß, was er gerne gehabt hätte oder was er sich ganz am Anfang mal vorgestellt hat und was jetzt rausgekommen ist und ob das gut oder schlecht war oder nicht. Er hat ja wahrscheinlich einen 15 Mal so langen Film oder einen ganz andere Ideen noch im Kopf, was er gesehen hätte oder was er gerne rausgekriegt hätte. Und sie sagt, jo, habe ich nicht. Ich habe nur das Material. So, ne?
Genau.
Und sie ist da ziemlich klar, so fand ich ziemlich, also auch selbstbewusst so ihm gegenüber, ne? Also,
was hat es schon gesagt, ihr erster Film überhaupt gewesen?
Ja,
also großer Film und mit 25 Jahren.
Ja, anscheinend trotzdem souverän diesen Beruf irgendwie ausgeübt, ne? So und das fand ich eben, was du sagst, dass das so unterschiedliche Welten sind, die beiden sozusagen haben und die zusammen das dann, diesen Film letztendlich gemacht haben. Ne? Also klar, alle anderen sind auch beteiligt und haben natürlich viel dazu beigetragen, aber das, was man am Schluss sieht, entsteht letztendlich beim Schneiden, so im Schneideraum. Ja.
Ja, wir werden uns irgendwann mal noch einen anderen Film vornehmen mit einem großen Filmstar aus den 60ern. Und 70ern, der bei Gesprengte Ketten mitgemacht hat. Bullet, genau, der Film heißt Bullet. Steve McQueen, oh,
ja, das
furchtbar,
war's.
Genau.
Ja.
Und wenn ich das nicht total verwechsle, ist das so, dass in der Blu-ray, die wir da vorliegen haben, da gibt es eine ganz tolle Doku. Magic of Movie Editing, glaube ich, heißt die. Und da geht es tatsächlich dann nur um das Schneiden von Filmen und welche Editoren, Editors gut sind oder bekannt sind in der Branche und so und wie tatsächlich, wie wichtig die Bedeutung des Editors ist, des Cutters. Also ich stolper immer so ein bisschen drüber, wieso gibt es im Deutschen auch einen englischen Begriff Cutter und nicht Editor, da bin ich irgendwie immer, also finde ich etwas verwirrend, aber egal. Genau, und das ist, glaube ich, ganz spannend. Also das ist so einer der Bonusmaterialien auf Blu-rays, die ich wirklich super informativ und interessant gefunden habe.
Aber man hat auch selten den Kommentar mit jemand, der geschnitten hat. Mhm. Das ist in irgendwelchen Dokumentarteilen oder in irgendwelchen Making-ofs oder so vielleicht mal drin, dass da jemand interviewt wird oder gezeigt wird, aber dass jemand sozusagen den ganzen Film nochmal mitkommentiert, ist eher ungewöhnlich.
Ja, du könntest recht haben. Ich habe gerade gedacht, wollte gerade einen Einwand erheben, aber beim Herr der Ringe war es anders, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Ja, Herr der Ringe sieht man in den ganzen Making-of, sieht man viel auch im Schneideraum, aber wenig von den Editors selber, würde ich jetzt mal sagen, kommentiert.
Ja, genau. Ich glaube, da sind tatsächlich die Drehbuchautoren, sind da, die Special Effects Leute und natürlich der Jackson. Peter Jackson und so und die Schauspieler. Aber tatsächlich könntest recht haben, ja, dass da auch Editoren nicht dabei sind. Ja. Was ich interessant fand, war, das ist mir zumindest so als Bild in den Kopf gekommen dabei. Ich weiß nicht gar nicht, ob sie das so konkret so formuliert und angesprochen hatten, dass du als Drehbuchautor hast du ja eigentlich schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie der Film aussehen soll. Ne? Die meisten Drehbuchautoren schreiben rein, wie sie sich das Setting vorstellen, wie vielleicht sogar teilweise, wie die Musik ist, die da läuft und so. Ne? Oft hat man dann schon ein ganz klares Bild davon, wie schnell die Schnitte sind zum Teil sogar. Das heißt, du hast eigentlich oft schon eigentlich den Film so im Kopf. Dann drehst du den Film und auf einmal splittet sich die Variantenvielfalt total auf. Du hast auf einmal hast du eben nicht mehr diese eine Version des Drehbuchs, sondern du hast eigentlich auf einmal 20, 30, 40 verschiedene Versionen, wie du diesen Film eigentlich machen kannst mit dem Material, das dir zur Verfügung steht. Du kannst den Film auf einmal eigentlich ganz anders erzählen, als er ursprünglich gedacht war, vielleicht sogar, weil es vielleicht nicht funktioniert mit dem Material, das man da gedreht hat oder so. Und dann musst du der Cutter, ne, mit dem Regisseur dann wieder diesen Fächer wieder zusammenschieben.
Und das wieder irgendwie auch aushandeln.
Ja, so. Und wieder eine Version finden. Und da brauchst du natürlich, ich glaube, du brauchst echt, wenn du so arbeitest, also gerade im Cutting Room, ne, dass du gemeinsam so einen Film schneidest als Regisseur und als Editor, dann brauchst du, glaube ich, echt so eine gemeinsame Linie irgendwie. Ne? Also dann ist vielleicht ein Gefühl dafür, was gut funktioniert.
So richtig gegeneinander ist schwierig dann. Ne? Also kriegt man ja kein Ergebnis.
Kann
ne?
ich mir auch nicht vorstellen. Also aber andererseits, ich meine, es gibt ja auch Künstler, die der Meinung sind, dass es gerade das Aneinanderreiben zu guten Produkten
führt. Ja, oder es gibt auch so Editor, Cut Edition, also, oder wie heißt das dann, wo der Regisseur nochmal ein extra
Director's Cut,
genau. Nicht Editor, sorry. Ja. Das gibt's ja dann auch, weil die halt nicht damit zufrieden sind, was aus dem Film geworden ist und sich da was anderes vorgestellt haben.
Stimmt.
Ja, das gibt's ja dann auch nochmal.
Ja, was dann manchmal damit zu tun hat, dass die Produzenten sich dann irgendwann einmischen und sagen, wir wollen den Film anders geschnitten haben.
Ja, oder halt für die. Ja, also was ich ganz schön fand, also ich meine, einerseits haben sie natürlich über einzelne Sequenzen dann auch sich unterhalten, aber eben über diesen Prozess auch ziemlich lange ausgetauscht und eben sich gegenseitig da bestärkt darin, wie sie gearbeitet haben, so ein bisschen gefühlt, dass sie das so gut und kreativ fanden, wie sie gearbeitet haben und dass der Film halt dann tatsächlich erst so am Schluss entsteht, ne, was man sich gar nicht so vorstellt. Und was sie dann noch gesagt hat, was halt das Wunder ist dabei, die sind tatsächlich in dem Fall wohl chronologisch vorgegangen und haben das nacheinander geschnitten, die Szenen, und haben sich das nicht nochmal angeguckt, sondern eigentlich dann die Rohschnittversion, als sie fertig waren, dann einmal alles am Stück angeguckt. Und da meint sie, und dann war das so voll magisch, weil das war dann nicht mehr Franka, die halt in dem Take das gemacht und im anderen das gemacht hat, sondern das wurde dann plötzlich Lola und eine Geschichte von Lola und Manni, ne, dass ja diese Figuren dann so ins Leben getreten sind. Aber erst, als das alles fertig war und dass es dann plötzlich wie so durch Magie ein Film wurde mit Figuren, die so ein Eigenleben dann hatten. Und vorher war es viel der Schauspieler, was macht der Schauspieler da oder die Schauspielerin dort und was, ne, welche Sequenz soll man nehmen und so. Ja. Das fand ich ganz schön. Ganz schön erklärt, ganz schön. Und klar, dass dann nochmal was dran gemacht wurde, aber dass so zum ersten Mal dieser Film so zu sehen war.
Ja. Ja, du kannst ja so als Außenstehender, als einfach jetzt Filmzuschauer, wenn du da ein bisschen naiv rangehst, dann könntest du dir denken, ja, okay, gut, das hast du mittlerweile mitbekommen, wenn so ein Film oder wenn so eine Szene gedreht wird, dann werden da ein paar Takes gemacht, weil der erste ist vielleicht nicht so gut, der erste Take, dann machst du noch einen zweiten und noch einen dritten und dass eigentlich die Hauptarbeit des Editors darin besteht, sich jetzt die beste Version von diesen Takes auszusuchen und dann einen Film draus zu machen. Aber das ist eben tatsächlich so, ist es eben auch nicht. Ne? Das ist wirklich, du erzählst teilweise als Editor erzählst du teilweise die Geschichte komplett neu. Ne? Und machst damit, also prägst dem Film echt einen unglaublich starken Stempel auf.
Und was Tom Tykwer dann gesagt hat, dass sie halt so doch ein Stück weit das Publikum repräsentiert, weil sie eben nicht diesen Entstehungsprozess so komplett mitgekriegt hat, ne? Weil sie eben quasi noch ein bisschen, klar, nach dem 500. Mal angucken wahrscheinlich auch nicht mehr, aber dass sie halt so ein bisschen von außen und ein bisschen so die Zuschauer repräsentiert dabei, ne? Die eben nur diesen Film sehen und die müssen dann halt die Figur erkennen und das Tempo muss stimmen und das muss alles irgendwie dann logisch zusammen oder schön genug zusammenpassen, dass es dann so eine Geschichte ergibt.
Mhm. Ja. Ja, und das meiste, und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was man dann, was sie auch meinte mit dem, dass es so hart ist und so brutal ist. Ich meine, wenn man sich das wirklich reinziehen in 50 Stunden Material, ne,
werden auf verdreht. 80 Minuten.
Und das, genau, und das wären dann 80 Minuten. Und das meiste endet da auf dem Cutting Room Floor, ne? Also das meiste endet da auf dem, also sammelt sich auf dem Boden irgendwann an und wird weggeschmissen, sozusagen. Ja. Das ist schon, also ich glaube, dass das, also dem Cutter wird das nicht wehtun und das ist vielleicht auch genau der Vorteil oder der Pluspunkt, ne? Du bist als
nicht so involviert.
Als, genau, du hängst da nicht so dran und dir ist nur die Geschichte wichtig und das ist vielleicht tatsächlich auch einer der großen Vorteile, dass du, vielleicht kannst du als Regisseur einen Film auch oft nicht gut schneiden, weil du vielleicht zu sehr an den Dingen hängst. Ja? Kann durchaus sein.
Oder eben was anderes im Kopf hattest, was dann nicht sichtbar ist oder was doch nicht.
Genau.
Was entweder die Schauspieler oder aus irgendeinem blöden Grund nicht rüberkommt, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja. Einer der Punkte, über die sie sich auch noch relativ lange unterhalten, ist die Musik auch, genauso wie im ersten Teil. Ja. Also im ersten Kommentar unterhalten die beiden sich auch relativ viel über Musik. Aber
naja, weil logisch, wenn Lola rennt und sie rennt halt viel in diesem Film, dann gibt es halt keinen Dialog. Ne? Also du hast ja nichts anderes, was die Emotionen mitträgt, außer die Musik.
Genau. Und die Musik, die gibt ja aber tatsächlich auch den Schnittrhythmus einfach irrsinnig vor. Ne? Das ist ja auch genau das, was so als Cutter wirklich dann du schneidest einfach die Bilder dann wirklich so rein, wie die Musik auch teilweise läuft. Das spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Im Übrigen auch dann tatsächlich eine Verbindung, habe ich dann noch nachgelesen, mit Matrix, wo ich ja auch diese Musik als so wichtig empfunden habe.
Hier ist das Trainspotting. Tatsächlich.
Ja, finde ich interessant. Ja. Aber kannst du auch gleich noch was dazu sagen, wenn du magst. Tatsächlich so, dass Tom Tykwer auch für die Musik mitverantwortlich war bei Matrix Revolutions, war es, glaube ich, bei einem der Matrix-Filme. Hat er tatsächlich dann auch, war er mitverantwortlich dann für die Musik. Und der kennt die Wachowski-Geschwister. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, Schwestern, die Matrix-Trilogie gemacht haben. Hat er für Cloud Atlas mit denen da zusammengearbeitet. Ja. Und sie im Übrigen auch witzig, finde ich, also sie ist ja eigentlich eine Lola, ne? Also äußerlich. Also sie hat auch so rote, leuchtende Haare mittlerweile, die eine von den beiden. Und sieht wirklich dann auch wie eine Lola aus. Finde ich auch ganz interessant. Ja. Also Musik wahnsinnig wichtig in dem Film und ich glaube wirklich auch fürs Schneiden ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch was, also man, das begegnet einem schon im Film immer wieder mal. Dass der Soundtrack herausgehoben wird. Oft sind es ja klassische Komponisten, also klassische Musik, die ja oft dafür da sind, so die Emotionen zu betonen oder manchmal auch zu konterkarieren und so. Ne? Also das gibt es ja dann ganz oft. Und hier ist es so, vielleicht hat das hier auch die Funktion, ist mir aber tatsächlich gar nicht so bewusst geworden. Ich finde vor allem, dass die Musik dieses Atemlose auch noch mit unterstützt, das der Film ja so hat, durch seine schnellen Schnitte und so. Manche haben das ja auch kritisiert als, eigentlich ist es ein riesengroßer Videoclip, Musikclip, was ich aber eben, also würde ich jetzt so nicht so zustimmen.
Weil da ist genug viel mehr schauspielerische Dialogszenen dabei, dass man das nicht...
Ja, da wird auch genug Geschichte erzählt, finde ich auch.
Ich finde auch, die Musik hat schon die unterstützende Funktion, es ist nicht andersrum.
Ja. Wolltest du noch was zu Transporting sagen?
Nee, nur dass da die Musik mir besonders in Erinnerung geblieben ist.
Eine Geschichte, die ich noch interessant fand, die, glaube ich, die Mathilde erzählt hat, war, dass sie einige Szenen von Herbert Knaub, der den Vater von Lola spielt, genommen haben, als eigentlich die Dreher, also als sie gar nicht gedreht haben, sondern einfach die Kamera haben weiterlaufen lassen und während irgendwelcher Regieanweisungen von Tom Tykwer gegen den Herbert Knaub, die
eingeprasselt sind.
Ja, genau. Ja. Und er da aber so den passenden irgendwie Eindruck oder Ausdruck im Gesicht hatte, dass sie genau dann diese Szenen genommen haben dann für manche.
Aber ich fand es tatsächlich irritierend, weil er sitzt da so an der Wand runtergerutscht in seinem Büro, was irgendwie super merkwürdiges Bild gibt, aber anscheinend fanden sie den so passend als Gegenspieler in dem Moment, dass sie das genommen haben. Was sie auch ganz, was sie auch erzählt hat, was ich ganz spannend fand, sie haben, da ging es um Takes, ne, und ob man jetzt ein Take, ja, das ist der perfekte oder der super, und dann meinte er, ja, also das, was du beim Drehen glaubst, dass das jetzt der ist, der es ist, und dann hört man es auch noch hinten raus sozusagen, ja, das war's jetzt, super, das ist also, und der wird dann zum Teil gar nicht mehr, der taucht dann gar nicht mehr im Film auf, oder sie meinte dann, ja, aber man nimmt ja auch nicht einen ganzen Take oft, sondern Teile da draus, also es ist wirklich so ein Stückwerk, so ein ganz auseinanderschnippeln von diesen verschiedenen getretenen, also wo die Version einer Szene dann tatsächlich so, ne, dass das dann tatsächlich so nuanciert zusammengeschnitten wird, das fand ich auch ganz spannend.
Ja.
Und dass die beiden eben gesagt haben, sie haben sehr viel Zeit mit Reden verbracht, also über den Film, aber auch insgesamt. Und
mehr als die Hälfte der Zeit haben sie gesagt.
Ja, sie meinen so 50-55% so, und meinen eben, ja, aber ohne das wären sie auch nicht da angekommen, wo sie dann waren. Und wenn man von außen drauf guckt, dann haben sie viel Zeit verplempert, aber von innen gesehen war das wohl notwendig und eben auch tatsächlich so ein Gemeinschaftswerk dadurch noch viel mehr, als wenn du jetzt morgens reinkommst und sagst, so, jetzt Szene X, Klappe Y, sofort an die Arbeit und jetzt ran, dann, dass das eben nicht automatisch irgendwie funktioniert.
Ja. Ja, war wieder ein guter Film, ne? Also ein guter Film mit guten Audiokommentaren. Wir müssen mal gucken, dass wir mal demnächst mal einen finden, wo wir beide nicht so glücklich sind.
Zur Abwechslung. Und da gibt es auch genug.
Aber der gehörte definitiv auch wieder mit zu den echten Highlights. Also finde ich tatsächlich, hat sicherlich auch natürlich damit zu tun, dass ich den Film mag. Aber andererseits, wenn dann da ganz, ganz inkompetent oder wenig engagiert drüber geredet wird, dann würde ich es sicherlich auch nicht mögen.
Oder so selbstverliebt sind manche ja auch sehr.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir als nächstes uns anschauen werden, welchen Film. Dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal, dass wir über einen neuen Film sprechen können und verbleiben jetzt erstmal hier mit schön, dass wir drüber geredet haben.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.